Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 29. Dezember 2022, gleich dem 8. D 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Fenster zur Einigung in Wien wird nicht ewig offen bleiben. Iran: Für USA und Europa verdienen israelische Verbrechen in Palästina sogar Unterstützung. Irans Außenminister fordert Aufhebung der Jemen-Blockade durch saudische Koalition. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Fenster zur Einigung in Wien wird nicht ewig offen bleiben. Der iranische Außenminister, der sich derzeit zu einem offiziellen Besuch im Oman befindet, betonte am Mittwoch in einer Rede, dass das Fenster für eine Einigung in Wien nicht ewig offen bleiben werde und forderte andere Parteien auf, realistisch zu sein. Hossein Amir Abdollahian sprach mit Reportern am Rande des zweitägigen Besuchs, bei dem er hochrangige omanische Amtsträger, darunter den Sultan von Oman, traf und sagte, Teheran begrüße jede Initiative von Maskat, um eine gute, starke und stabile Vereinbarung zu erzielen. Amir Abdollahian traf am Dienstag in der omanischen Hauptstadt ein, um Gespräche über bilaterale, regionale und internationale Themen zu führen und eine Botschaft von Präsident Ibrahim Raisi an den Sultan von Oman, Haitham bin Tariq, zu übermitteln. Das Fenster für eine Einigung seitens der Islamischen Republik Iran wird nicht immer offen sein, versicherte der iranische Spitzendiplomat und fügte hinzu, dass das Fenster geschlossen werde, wenn sich die Gegenparteien, insbesondere die Amerikaner, weiterhin heuchlerisch und unrealistisch verhalten. Der iranische Außenminister beschrieb Oman von Anfang an als Hauptvermittler zwischen Iran und den westlichen Parteien und fügte hinzu, dass Maskat sich weiterhin bemüht, die Gespräche und das Abkommen wiederzubeleben. In einem Gespräch mit Reportern sagte der omanische Außenminister Sayed Badr al-Busaidi am Mittwoch, während des Besuchs von Amir Abdollahian, seien nützliche Gespräche geführt worden. Er begrüßte auch die Politik des Dialogs der iranischen Regierung, um in Wien eine Einigung zu erzielen, als weise und positiv und auf der Grundlage der Politik der guten Nachbarschaft. Iran: Für USA und Europa verdienen israelische Verbrechen in Palästina sogar Unterstützung. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat am Mittwoch die offensichtliche Scheinheiligkeit der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Verbündeten in Bezug auf die schrecklichen Verbrechen des israelischen Regimes an den Palästinensern angeprangert. Nasser Kanani zitierte einen palästinensischen Amtsträger mit den Worten, dass die Truppen des Apartheid-Regimes im Jahr 2022 220 Palästinenser getötet, 9000 verletzt, 6500 verhaftet, 832 Gebäude zerstört und 13.000 Olivenbäume entwurzelt hätten. Aus der Sicht Amerikas und Europas stellen all diese Verbrechen auch gegen Frauen und Kinder keine Menschenrechtsverletzung dar, sondern verdienen Unterstützung, schrieb der Sprecher in einem Tweet. Der palästinensische Premierminister Mohammad Shataya bemerkte am Dienstag, dass die Streitkräfte des israelischen Regimes im Jahr 2022 mehr als 220 Palästinenser in den besetzten Gebieten getötet und mehr als 9000 verletzt hätten. Von der offiziellen Nachrichtenagentur Wafa zitiert, sagte Shataya, die Palästinenser hätten keine Angst vor Bedrohungen durch das kommende israelische Regime, angeführt von Benjamin Netanyahu, dem rechtsextremsten in seiner Geschichte. Wir alle wissen, dass unser Kampf gegen die Besatzung ein politischer Kampf ist und dass die Lösung des Konflikts politisch nicht wirtschaftlich oder anderwärtig ist, sagte er. Die Welt steht zu uns trotz ihrer Beschäftigung mit aufkommenden Problemen. Er machte diese Bemerkungen, als Hunderte von Palästinensern am Dienstag im besetzten Westjordanland und im blockierten Gazastreifen auf die Straße gingen, um die Leiche des palästinensischen Gefangenen Nasser Abu Hamid zu fordern, der letzte Woche in einem israelischen Gefängnis im Kampf gegen Krebs starb. Die Demonstranten trugen in Gaza einen symbolischen Sarg, der mit Abu Hamids Bild geschmückt war, und forderten, dass die Vereinten Nationen eine Rolle bei der Sicherstellung der Freilassung der Leichen von Abu Hamid und anderen palästinensischen Märtyrern spielen. Irans Außenminister fordert Aufhebung der Jemen-Blockade durch saudische Koalition. Der iranische Außenminister forderte bei seinem Treffen mit dem Chefunterhändler der jemenitischen Regierung der nationalen Rettung in der omanischen Hauptstadt am Mittwoch die Aufhebung der Blockade des Landes durch die von Saudi-Arabien geführte Koalition. Hussein Amir Abdullahian, der derzeit Oman besucht, hat das Treffen mit Mohammed Abdussalam, der auch Sprecher der Ansarullah-Widerstandsbewegung ist, in der iranischen Botschaft in Maskat abgehalten, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Während des Treffens würdigte der iranische Spitzendiplomat die Standhaftigkeit des jemenitischen Volkes bei der Geltendmachung seiner Rechte und bekräftigte die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für sie. Amir Abdullahian bezeichnete es als humanitäre Angelegenheit und sagte, die Blockade des Jemen sollte aufgehoben werden und die Menschen des Landes sollten in der Lage sein, ein normales Leben zu führen. Ferner betonte er die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung der Krise im Jemen und bezeichnete den politischen Dialog zwischen jemenitischen Gruppen als innere Angelegenheit des Landes. Abdussalam sagte am Montag dem arabischsprachigen Fernsehsender Al-Masira im Jemen, dass der Waffenstillstand wiederhergestellt werde, sobald die brutale Blockade des Landes aufgehoben und die Besatzer vertrieben seien. Er teilte auch mit, dass eine omanische Delegation konstruktive Verhandlungen mit dem Ansarullah-Chef Abdul Malik al-Houthi, dem Vorsitzenden des obersten politischen Rates des Jemen, Mahdi al-Mas'had, und dem Vorsitzenden der gemeinsamen Stabschefs Mohammed Abdul Karim al-Qamari geführt habe. Abdussalam begrüßte die Bemühungen des Oman, Frieden und Stabilität im Jemen wiederherzustellen und den Jemeniten humanitäre Hilfe zu leisten, um ihr Leiden zu lindern. Erstmals seit 2011 Verteidigungsminister Syriens, der Türkei und Russlands führen Gespräche. Die Verteidigungsminister Syriens, der Türkei und Russlands führten am Mittwoch in einem überraschenden Schritt Gespräche in Moskau, um die Krise in dem arabischen Land zu erörtern. Es war der erste hochrangige Kontakt zwischen den drei Seiten seit 2011. In einer Erklärung am Mittwoch teilte das türkische Verteidigungsministerium mit, Minister Hulusi Akar, sein russischer Amtskollege Sergei Shoigu und sein syrischer Amtskollege Ali Mahmoud Abbas hätten sich zu unangekündigten Gesprächen in Moskau getroffen. Die Geheimdienstchefs des Trios nahmen ebenfalls an dem Überraschungstreffen teil, bei dem die Syrienkrise, das Flüchtlingsproblem und Bemühungen um einen gemeinsamen Kampf gegen auf syrischem Territorium präsente Terrororganisationen diskutiert wurden, hieß es. Das Treffen verlief in einer positiven Atmosphäre. Nach Angaben des türkischen Ministeriums würden sie weiterhin solche dreigliedrigen Treffen und Gespräche abhalten, um die Stabilität in Syrien und der Region zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Russland, Syriens enger Verbündeter, drängt seit langem auf eine Versöhnung zwischen dem Rivalen Damaskus und Ankara, die in der jahrelangen Krise auf entgegengesetzten Seiten standen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte in einer kurzen Erklärung, dass die Minister Möglichkeiten zur Lösung der Syrien-Krise und des Flüchtlingsproblems sowie gemeinsame Bemühungen zur Bekämpfung extremistischer Gruppen in Syrien erörtert hätten. Das Trio betonte die konstruktive Natur des Dialogs und die Notwendigkeit, ihm im Interesse einer weiteren Stabilisierung der Situation in Syrien und der gesamten Region fortzusetzen, heißt es in der Erklärung. Das Treffen fand einige Tage, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt hatte, die Präsidenten der Türkei, Syriens und Russlands könnten sich nach einem Treffen von Geheimdienst, Verteidigungs- und ausländische Beamten zu Gesprächen treffen statt. Den Gesprächen in der russischen Hauptstadt folgten wiederholte Warnungen Ankaras vor einem erneuten Landeinfall in Syrien nach einem tödlichen Bombenanschlag in Istanbul am 13. November. USA führten Krieg gegen Afghanen, sagt der frühere Präsident Karzai. Afghanistans ehemaliger Präsident Hamid Karzai hat die Vereinigten Staaten für das Schicksal des vom Krieg verwüsteten Landes verantwortlich gemacht und gesagt, der langwierige Krieg sei nicht unser Krieg, sondern von den USA und ihren Verbündeten gegen die Menschen in Afghanistan geführt worden. Ich war kein Partner der Vereinigten Staaten in diesem Krieg gegen afghanische Dörfer und Häuser. Ich habe mich von dem Moment an verändert, als ich erkannte, dass dieser Krieg, der im Namen der Bekämpfung des Terrorismus geführt wird, eigentlich ein Krieg gegen das afghanische Volk ist, sagte Karzai in einem Interview mit der Washington Post. Karzai sagte, er habe eine Menge Meinungsverschiedenheiten über verschiedene Themen mit den Vereinigten Staaten. Er beschuldigte auch Pakistan, dass nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein Bündnis mit dem sogenannten Krieg gegen den Terror der USA eingegangen war. Militanten, Unterschlupf zu gewähren. Sie, die Amerikaner, wussten, dass die Schutzgebiete in Pakistan waren. Das haben sie uns immer wieder gesagt. Und sie haben afghanische Dörfer bombardiert. Sie kamen und sagten uns, dass Pakistan Extremisten und Terroristen ausbilde und zahlten ihnen gleichzeitig Millionen Dollar, sagte der ehemalige afghanische Präsident. Der ehemalige Präsident verurteilte auch nachdrücklich die Entscheidung der Regierung von US-Präsident Joe Biden, über 7 Milliarden US-Dollar an afghanischem Vermögen einzufrieren. Ich bin entschieden gegen die Entscheidung, die afghanischen Reserven abzuziehen und die Hälfte davon für die Möglichkeit der Verteilung an die Opfer des 11. September aufzubewahren, mit denen das afghanische Volk voll und ganz mitfühlt. Wir als die größten Opfer des Terrorismus empfinden voll und ganz Mitleid mit den amerikanischen Familien, die bei dieser großen Tragödie vom 11. September ihre Lieben verloren und gelitten haben. Es ist moralisch falsch, Geld von dem größten Opfer und dem ärmsten Opfer zu nehmen und es einem anderen Opfer zu geben, wenn beide Opfer der gleichen Gräueltaten, der gleichen Unterdrückung sind. Das ist falsch. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan minus 2 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandarabas 15 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Zu den Berühmtheiten Irans gehört Anbari, mit Vornamen Ohadaddin Ali und mit vollen Namen Ohadaddin Ali ibn Muhammad Khawarani. Er war sowohl Sternkundiger als auch Dichter. Anbari hat im 12. Jahrhundert nach Christus im damaligen iranischen Großraum gelebt. Sein Geburtsdatum fällt in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts nach der Hijra und dem islamischen Lunarkalender. Er wird im Iran auch Anbari Abivadi genannt, denn er wurde in Abivad geboren, einer kleinen Stadt im damaligen Groß-Khorasan im Nordosten Irans, die heute in Turkmenistan liegt. Wenn andere am Ende seines Namens Khabarani anhängen, so deshalb, weil sein Geburtsort Abivad in einen so benannten Distrikt von Khorasan fiel. Das genaue Geburtsdatum von Anbari kennt man nicht. Fest steht, dass er im 12. Jahrhundert nach Christus und in der Zeit lebte, als die Seldschuken herrschten. Sein Geburtsort Abivad liegt zwischen den Orten Nusay und Sarachs. Anbari wuchs in einer Familie auf, die der Dichtung zugetan war. Als junger Mann erwarb er weitgehende Kenntnisse in der Literatur, Philosophie, Theosophie, Mathematik, Musik und Astronomie und verdiente sich den Namen Hakim, welcher gelehrigen Menschen zustand. Sein Vater hatte einen Posten, und so standen dem jungen Anbari alle Möglichkeiten zum Wissenserwerb zur Verfügung. In der Madrasa Mansuriye in Tus, welche als eine der renommiertesten jener Zeit galt, erlernte er Geistes- und Naturwissenschaften. In einem seiner Gedichte erklärt er, dass er in verschiedenen Wissenschaften den höchsten Grad erreichen konnte. Anbari galt in seiner Zeit tatsächlich als renommierter Gelehrter und seine Gedichte enthalten damaliges Wissen und Erkenntnis. Seine Hinweise, Anspielungen und seine Verbildlichungen und kreativen Inhalte zeugen davon, dass er ein Meister in der Logik, der Musik, der Sternkunde, Naturwissenschaft, Kosmologie, Mathematik und Theosophie war. Seine Gelehrsamkeit wird ebenso in anderen Quellen bestätigt. Ofi, ein iranischer Historiker, der im 12. bis 13. Jahrhundert lebte, hat in seinem Werk Lobabal al-Bab die Gelehrigkeit von Anbari gelobt. Anbari war sehr von Ibn Sina, Avicenna, überzeugt. Es heißt, dass er einige seiner Werke selber mit dem Hand abgeschrieben hat. Außerdem verfasste Anbari einen Kommentar zu dem Werk Esharat von Avicenna unter dem Titel Al-Bisharat fi Sharh Esharat. Anbari hat, als er sich um den Erwerb von Wissen bemühte, auch dichterisches Können erworben und fand schon als junger Mann am Hofe des Sultans Sanjar Einlass. Die Mehrzahl der Literaturforscher, die sich mit seinen Werken beschäftigt haben, ist der Ansicht, dass er die meiste Zeit im Dienste dieses Seldschukenkönigs verbrachte und ihm huldigte. Anbari selber spricht davon, dass er 30 Jahre lang die Gunst dieses Sultans genoss. Aber nach Ablauf dieser Zeit zog Anbari sich aus dem Hofleben zurück. Einige sagen, dass er sich in Balch niederließ und dort Ende des 6. Jahrhunderts nach der Hijra, 12. Jahrhundert nach Christus, verstarb. Er wurde jedenfalls in dieser Stadt, die heute zu Afghanistan gehört, in dem Mausoleum des 300 Jahre vorher verstorbenen Sufis Ahmad Khisruya beigesetzt. Thank you. Man ist sich nicht darüber einig, welcher islamischen Denk- und Rechtsschule Anbari angehörte. Einige Biografen meinen, er sei ein Schiit gewesen, aber der Inhalt seiner Gedichte und die Umgebung, in der er gelebt hat, deuten eher darauf hin, dass er den Sunniten angehörte. In seiner Dichtung lobt er die ersten vier Kalifen nach dem Propheten, von denen Ali, Friede sei mit ihm, der vierte war. Anbari liebte Imam Ali und den Propheten, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause. In den Biografien heißt es, dass Anbari einmal während seines Studiums einen Dichter vorbeikommen sah und sich von dessen prächtigen Erscheinung sehr beeindruckt entschloss, eine Kasside für den Sultan Sanjar zu dichten, um sich Einlass am Hofe dieses Seldschuken-Herrschers zu verschaffen. Dann soll Anbari mit dieser Kasside tatsächlich die Gunst von Sultan Sanjar erworben haben. Jedenfalls diente er ihm 30 Jahre lang und begleitete ihn auch auf Reisen. Er diente seinem Gönner nicht nur auf dichterische Weise, sondern auch lange als Sterndeuter. Für den 29. Jumadi al-Akhra 582, der damals in dem Monat Oktober 1185 fiel, sagte er aufgrund einer Dichtung bezüglich des Sternzeichens Waage eine große Katastrophe voraus. Doch es ereignete sich an diesem Tag nichts. Anbari war blamiert und musste den Spott anderer Dichter über sich ergehen lassen. Er wurde auch von Sultan Sanjar gerügt, aber Anbari begründete seine Voraussage mit dem allmählichen Eintritt des Planeten Merkurs in das Sternbild der Waage. Später haben einige Weisen gemeint, dass die Voraussage von Anbari doch richtig gewesen sei, denn an diesem Tag wurde der berüchtigte Genghis Khan geboren, der mit seiner Kriegslust großes Unheil anrichten würde. Nach ihrer Meinung hatte Anbari in Wahrheit die Verwüstung von Khorasan beim Mongoleneinfall vorausgesehen. Das dichterische Talent von Anbari wurde bereits zu seinen Lebzeiten bekannt. Viele Dichter nach ihm haben ihn wegen seines Könnens gelobt und einige haben ihn sogar einen der drei Propheten der Farsi-Dichtung genannt. Um den Grund dafür besser zu verstehen, sollten wir die Zeit, in der Anbari gelebt hat, kurz betrachten. Seine Epoche lässt sich Epoche der Kassidendichtung nennen und offenbar ist Anbari wegen seiner Kassiden gelobt worden. Damals war die Kassidendichtung die geläufigste Form der Dichtung und sie galt der Huldigung der Könige und Herrscher. Mit ihren Kassiden konnten die Dichter deren Gunst gewinnen und ein gutes Leben führen. Dr. Abdul Hassan Zarinkub, ein bekannter iranischer Schriftsteller und Literaturforscher, sagt über die charakteristischen Merkmale der Kassidendichtung zur Zeit von Anbari, dass in dieser Dichtung den Herrschern völlig übertrieben gehuldigt wurde. Ihnen wurden alle guten Eigenschaften zugeschrieben, wie wohltätig und kühn, stahl und siegreich. Die Kassiden steckten voller Lügen und die Poeten forderten offen oder indirekt ein teures Geschenk von dem Gehuldigten, wie eine kostbare Robe oder ein anderes kostspieliges Gut. Anbari hat alle Ersparnisse seines Vaters für Vergnügen ausgegeben und sein gottgegebenes Talent für ein fröhliches Leben verschwendet. Er widmete sich intensiv der Poesie und bald gehörte er zu den namhaften Kassidendichtern seiner Epoche. Natürlich können diese Art seiner Gedichte in unserer heutigen Zeit nur für Leute vom Fach schön klingen, die genau die besonderen Umstände seiner Epoche kennen. Bei der Allgemeinheit finden die Lobgedichte Anbaris jedoch keinen Anklang. Aber außer solcher Poesie hat Anbari auch Kurzgedichte und Vierzeiler und Gazelen hinterlassen, die lesenswert sind. Die Literaturkenner sind der Ansicht, dass Anvari viele stilistische Neuerungen in die Kunst der Dichtung eingebracht hat. Bei einem Vergleich mit anderen Dichtern seiner Epoche wird deutlich, dass er großen Einfallsreichtum besaß und viel Kreativität in seiner Dichtung an den Tag gelegt hat. Typisch für die Gedichte von Anvari ist seine Fähigkeit, etwas auf erzählerische Weise oder als Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen darzustellen. Bei anderen Kassidendichter dieser Epoche treffen wir dieses Stilelement nicht an. Hier ein Gedicht von ihm, zunächst die annähernde Übersetzung und dann das Original. Der Gärtner roch am Veilchen und sprach: »Du Buckel im blauen Kleidchen, warum krümmst du dich schon? Du bist noch nicht alt, und schon beugst du dich? Alt ist jemand, den die Zeit gekrümmt hat«, sprach das Veilchen, »und ist man jung, muss man sich beugen und bescheiden. Borg boni banafshemi buid, goft ekush pushte jame kabud, inche holast as samane tora. Pir nageste dar shekestegi zud, goft, piran shekeste dehrand, dar javoni shekeste boyat bud.« Der bekannte Literaturkenner Dr. Shafi'i Kadekani ist hinsichtlich der dichterischen Sprache des Anvari der Meinung, dass es die einfachste und natürlichste seiner Epoche war. Er sagt, keiner hat sich vor ihm so einfach ausgedrückt und nach ihm war es ein Jahrhundert später nur Sa'di, der diesbezüglich noch mit ihm vergleichbar ist. Anvari kannte alle Niveaus der Farsi-Sprache, von der einfachen Ausdrucksweise des Volkes bis zur Sprache der vornehmen Gesellschaftsschichten. Neben den Sprechweisen der eigenen Epoche kannte er sich auch mit älteren Sprechweisen aus. Die Gedichtsammlung von Anvari, Divan, dient den Literaturwissenschaftlern als eine der wichtigsten Quellen zur Untersuchung der neupersischen Poesie im 6. Jahrhundert nach der Hijra, 12. Jahrhundert nach Christus. Sie würde auch viele Anhaltspunkte bei der Untersuchung der sozialen Werte und Bevölkerungsstrukturen und deren Wandel bis Ende jenes Jahrhunderts liefern. Aus diesem Blickwinkel ist sie jedoch bislang weder im In- noch im Ausland untersucht worden. Liebe Hörerfreunde, in unserer nächsten Folge wird es noch einmal um diesen Dichter und um sein Werk gehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Kuje Dust, das heißt das Heim des Freundes. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr 1401, 21.03.2022 bis 20.03.2023, das Jahr der Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend genannt. Dazu werden Beiträge rund um das Motto des Jahres vorbereitet und Ihnen präsentiert. Im vorliegenden Beitrag wird die Stellung der Produktion im wirtschaftlichen Fortschritt zweier entwickelter asiatischer Länder, nämlich Japans und Südkoreas, diskutiert. Seit seiner Niederlage im Zweiten Weltkrieg organisierte Japan eine Kampagne zur Unterstützung der nationalen Wirtschaft und Produktion, zu der man immer noch sagen kann, dass die Menschen dieses Landes ihr treu sind. Nach dem Ende des Krieges und der Bildung einer Koalitionsregierung in Japan veröffentlichte Professor Tsuru Shigeto, der Stellvertreter des umfassenden Koordinierungskomitees in diesem Land war, einen Bericht mit einer objektiven Sichtweise, der auf seine Weise als Statement der Kampagne zur Unterstützung der Produktionen des Landes galt und den Namen Wahrer Wirtschaftsbericht Economic Report erhielt. In einem Teil dieses Berichtes heißt es: Die Menschen sollten über die Wirtschaft des Landes sowie über den Zustand ihrer Haushaltswirtschaft und ihr wirtschaftliches Verhalten und Denken nachdenken, sei es im Bereich der Produktion, sei es im Bereich des Konsums, sei es im Sparbereich, sei es im Anlagebereich und sei es im Bereich des Ausgleichs von Einnahmen mit Ausgaben und Ersparnissen. Sie sollten alle aufeinander abgestimmt werden. Mit der Veröffentlichung dieses Berichtes versuchten japanische Regierungsvertreter, erste Schritte zur Unterstützung der Produktion und Wirtschaft ihres Landes zu unternehmen. Dieser Bericht versuchte, den Geist der verachteten Nationalität japanischer Bürger wiederzubeleben. Shigeto wollte die Menschen seines Landes daran erinnern, sich auf heimische Macht zu verlassen. Diese Ermutigung der japanischen Regierung gegenüber ihrem Volk führte dazu, dass die Kultur der Unterstützung der nationalen Produktion in den Menschen dieses Landes institutionalisiert wurde. In diesem Zusammenhang glauben Experten, dass die Japaner seit der Niederlage ihres Landes im Weltkrieg bis heute einheimische und sogar minderwertige Waren ihres Landes ausländischen Waren vorziehen. Seit ihrer Kindheit haben die Japaner gelernt, dass sie die nationale Produktion unterstützen sollten. Diese Situation hat sie veranlasst, China nicht zu erlauben, die Wirtschaft ihres Landes unter den neuen Bedingungen der heutigen Welt einzufrieren. Japan war im Jahr 2021 die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Gesamtvolumen des japanischen Außenhandels im Jahr 2021 betrug etwa 1.529.000.000 Dollar, wovon 758,5 Milliarden Dollar japanische Exporte und 771,5 Milliarden Dollar japanische Importe aus anderen Ländern waren. Zu den wichtigsten Exportgütern Japans gehören Automobile, der drittgrößte Automobilhersteller, Halbfertigwaren, Kraftfahrzeuge, Eisen und Stahl, Autoteile, Kunststoffmaterialien und verschiedene Arten von Maschinen, Elektrizität, Energieerzeugung und so weiter. Im Jahr 2021 verzeichnete Japans Außenhandel im Vergleich zu 2020 einen Anstieg der Exporte um 18,5% und der Importe um 21%. Im Jahr 2021 wurden etwa 53% des japanischen Außenhandels mit asiatischen Ländern, 15,5% mit den USA und Kanada, 16% mit lateinamerikanischen und Mercosur-Ländern, 12% mit Europa und der Europäischen Union, 5% mit den Ländern des Nahen Ostens, 5% mit pazifischen Ländern, etwa 1,5% mit Russland und zentralasiatischen Ländern und etwa 1,5% mit dem afrikanischen Kontinent abgewickelt. Auf diese Weise gelten asiatische Länder als wichtige Ziele des japanischen Außenhandels, da im Jahr 2020 etwa 50% des japanischen Außenhandels mit asiatischen Ländern abgewickelt wurden. Die wichtigsten Handelspartner Japans im Jahr 2021 waren China, USA, Taiwan, Südkorea und Thailand. Südkorea ist der fünftgrößte Exporteur von Waren und Dienstleistungen weltweit. In den 1960er Jahren machte dieses Land plötzlich einen großen Wirtschaftssprung und dieser Sprung begann mit der Geburt internationaler Produktionskomplexe wie Samsung und LG. Das Wunder des Han-Flusses ist ein Begriff, der auf das Wirtschaftswachstum Südkoreas nach dem Krieg mit Nordkorea in den früheren 1960er Jahren verweist. Von diesem Zeitpunkt an konnte sich Südkorea zu einem reichen und einflussreichen Land entwickeln. Einer der Faktoren, die Südkorea zu einer führenden globalen Wirtschaftsmacht gemacht haben, war die besondere Aufmerksamkeit der Staatsführung des Landes für die Stärkung der Produktion. Dazu nutzten sie verschiedene Instrumente, darunter optimale Finanzierung, Ausrichtung des Wirtschaftssystems auf Großindustrien, Industriepräferenzpolitik, produktive Rente, intelligente Geschäftspolitik und Technologieabsorption. Obwohl verschiedene historische, wirtschaftliche, kulturelle, soziale, politische und sicherheitsrelevante Faktoren zum Erfolg Südkoreas beigetragen haben, sagen jedoch Experten, dass die Rolle der direkten Intervention der Regierung für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes ausschlaggebend gewesen ist. Die südkoreanische Regierung hat einen klugen Ansatz gewählt, um der Industrie zu helfen. Das bedeutet, dass sie zwar Investitionen in Branchen als ein Instrument verwalteten, das sie für notwendig erachteten, dass sie aber auch Branchen identifizierten, die die Möglichkeit eines schnellen Wachstums hatten. Nach dieser Phase leisteten sie solche Industrien finanzielle, zollrechtliche, technische und operative Hilfe. In diesem Zusammenhang kann auf die Identifizierung und Priorisierung der südkoreanischen Zement-, Düngemittel- und Ölraffinerieindustrie im Fünfjahresplan 1962 bis 1966 verwiesen werden. Die Regierung identifizierte diese Sektoren als Hauptindustriezweige und unterstützte sie. In den nachfolgenden Planungen wurden die Chemie-, Stahl- und Maschinenbauindustrie als Branchen mit hohem Wachstumspotenzial identifiziert und unterstützt. Im dritten und vierten Fünfjahresplan wurden NE-Metalle, Schiffbau und Elektroindustrie in die Programmliste aufgenommen. Daten des Handelsministeriums des Landes zeigten, dass Südkoreas Exporte für den gesamten Zeitraum des vergangenen Jahres im Vergleich zu 2020 um 25,8% auf 644,54 Milliarden Dollar gestiegen sind, was das schnellste Wachstum seit 2010 war. Südkoreas Wirtschaft ist auf Exporte angewiesen und der Haushalt des Landes wird durch Exporte finanziert, da das Land nicht über reichhaltige Bodenschätze verfügt. Die meisten Exporte Südkoreas umfassten elektronische Komponenten, Automobile, Computer, Schiffe und Petrochemikalien. China ist Südkoreas größter Handelspartner. Einer der wichtigen und strategischen Punkte in Bezug auf die Exportartikel der entwickelten Länder ist, dass landwirtschaftliche Artikel einer der wichtigsten Exportartikel dieser Länder sind. Weizen wird in vielen Teilen der Welt als eines der Getreidearten konsumiert. Daher ist es eines der wichtigsten Agrarprodukte der Welt. Die meisten mächtigen Wirtschaftsnationen versuchen, die strategischen und lebenswichtigen Güter ihrer Wirtschaft nicht zu importieren und sich nicht notfalls unter den Druck anderer Mächte setzen zu lassen und die kleineren Länder der Welt abhängig zu machen. Beispielsweise werden etwa 60% der in England konsumierten Lebensmittel in diesem Land zubereitet und produziert. Und einige andere mächtige Länder wie die Schweiz und die USA haben ebenfalls eine protektionistische Politik gegenüber ihrem Agrarsektor eingeführt, was im Widerspruch zu ihrem Ansatz der freien Marktwirtschaft steht. Die weltweiten Weizenexporte im Jahr 2018 werden auf 41,2 Milliarden Dollar geschätzt. Unter den Kontinenten hatte Europa im Jahr 2018 mehr als die Hälfte der weltweiten Weizenexporte, was 54,8% der gesamten weltweiten Exporte dieses Produkts entsprach. Nordamerika mit zwei führenden Ländern im Bereich der Weizenexporte hat einen Anteil von 27,6% und liegt an zweiter Stelle. Die meisten Weizenexporte im Jahr 2018 entfielen auf folgende Länder: Russland mit 20,5% und einem Wert von 8,4 Milliarden Dollar, Kanada mit 13,8% und einem Wert von 5,7 Milliarden Dollar, die USA mit 13,2% und einem Wert von 5,5 Milliarden Dollar, Frankreich mit 10% und einem Wert von 4,1 Milliarden Dollar.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.